NDR Info. Themen des Tages.
Von einer Kriegserklärung an die Muslime spricht Irans Präsident nach dem Tod des geistlichen Oberhauptes Ayatollah Ali Khamenei. Wie ist das einzuordnen in dieser angespannten Lage im Nahen und Mittleren Osten und auch in der Golfregion? Nach den Angriffen der USA und Israels und auch den Gegenschlägen des Iran. Was passiert gerade dort? Gemeinsam mit unseren Korrespondenten wollen wir Sie in den kommenden knapp 30 Minuten darüber informieren. Und wir wollen auch hören, was Bundesaußenminister Johann Wadephul zur Position Deutschlands zu dieser Eskalation sagt, hier bei uns auf NDR Info. Ich bin Jessica Chmura, wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Wie die Menschen im Iran reagieren auf den Tod des obersten Führers und was sich dort nun abzeichnet, das fasst Sebastian Felser uns zusammen. Er beobachtet das Geschehen vom ARD-Studio Istanbul aus.
Es war am frühen Morgen, als das iranische Staatsfernsehen den Tod des obersten Führers des Landes verkündet hat.
Hazrat Imam Khamenei, با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. شورای عالی امنیت ملی.
Nicht alle iranischen Medien haben die Nachricht so gefasst vorgetragen. Die TV-Moderatorin Mariam Azarkhirim sagte im englischsprachigen Programm des Staatsfernsehens:
This is not over. Trump is going to pay a price.
Das hier ist nicht vorbei. Trump wird dafür bezahlen. Ein Preis, den noch kein US-Präsident und kein Zionist bezahlt hat. Trump wird schon sehen, denn Rache kommt und die Rache kommt bald. Damit wiederholte sie die Drohungen, die auch schon die iranischen Revolutionsgarden als Reaktion ausgesprochen hatten. Von dort hieß es wörtlich, die Mörder des Imams der Nation werden einer harten, entschiedenen und abschreckenden Strafe nicht entgehen. Zeitgleich musste das Regime zahlreiche weitere Verluste einräumen. Der Kommandeur der Revolutionsgarden gehört dazu, der Generalstabschef und weitere hochrangige Militärs, die sich laut iranischen Angaben zu einer Sitzung des Verteidigungsrates getroffen hatten. Noch am Vorabend hatte sich Irans Außenminister Abbas Araghchi in einem Interview des US-Nachrichtensenders NBC demonstrativ gelassen gezeigt. Alle sind auf ihren Posten und wir kümmern uns um die aktuelle Situation. Alles ist in Ordnung. Von dieser Darstellung musste das Regime dann schrittweise abweichen bis zur Bestätigung der massiven Verluste in der iranischen Führung am Sonntagmorgen. Neben der offiziellen 40-tägigen Staatstrauer und der Entrüstung bemüht sich das Regime nach außen zu tragen, dass alles seinen geordneten Gang gehe. Parlamentspräsident Ali Larijani verkündete, der Übergang werde nun durch Präsident Masoud Pezeshkian, den Chef des Justizsystems sowie einen Juristen des Wächterrats gestaltet. Die iranische Bevölkerung reagiert sehr unterschiedlich. Wo das Regime genug Anhänger mobilisieren kann, produziert es Bilder von Motorradkonvois und Trauerkundgebungen für Khamenei. Gleichzeitig berichten Nachrichtenagenturen von Studierenden und anderen oppositionsnahen Gruppen, die sich aus Angst vor Repressionen aktuell nicht öffentlich zeigen, sich aber über den Tod des Ayatollahs freuen. Im Zentrum von Teheran sind am Vormittag wieder massive Luftschläge, offenbar von israelischer Seite erfolgt. Bilder aus der Stadt zeigen Explosionen an mehreren Stellen der Stadt und Kampfflugzeuge am Himmel. Das israelische Militär spricht davon, Regierungseinrichtungen unter Beschuss genommen zu haben. In den Wohnvierteln dagegen ist es vergleichsweise ruhig. Menschen stehen auf den Dächern und blicken auf die aufsteigenden Rauchsäulen. Angesichts der Angriffe dürften sich aber auch heute wieder viele Menschen aufmachen und versuchen, die Stadt zu verlassen.
Und unsere Korrespondenten behalten die Lage natürlich weiterhin im Blick. Und wir werden Sie auch in einer weiteren Sondersendung um 16 Uhr hier auf NDR Info informieren über das aktuelle Geschehen und auch darüber, dass es weltweit, auch bei uns in Deutschland, in mehreren großen Städten, auch in Norddeutschland, Demonstrationen von Menschen aus dem Iran geben soll. Und wir werden die Stimmung dort abbilden. Wir haben es gehört, auch heute gibt es weiterhin Angriffe auf Iran, aber auch aus den Nachbarländern im Nahen, im Mittleren Osten und in der Golfregion hören wir von Explosionen, von mutmaßlichen Gegenschlägen. Bis in die Nacht hinein hat der Iran US-Militärstützpunkte in der arabischen Welt mit Drohnen und Kurzstreckenraketen beschossen. In Dubai waren auch heute früh wieder Explosionen zu hören.
in Israel. Da gilt quasi Dauerluftalarm. Unsere Korrespondenten dort arbeiten weitgehend aus den Luftschutzräumen. Und Moritz Behrendt in Kairo schaut für uns auf die Golfregion und auf den Irak insbesondere. Ich habe ihn gefragt, was er von dort hört.
Nun, es gab wieder verschiedene Wellen iranischer Angriffe mit Drohnen und Kurzstreckenraketen, vor allem auf die Vereinigten Arabischen Emirate, auf Katar, auf Bahrain, aber auch auf Saudi-Arabien und anders als gestern auch auf Öltanker vor der Küste des Oman. Also die Angriffe schwächen sich nicht ab. Bislang können die meisten der Raketen abgefangen werden. Das betonen die Regierungen der Emirate oder auch Katars. Aber sie haben auch ein Interesse daran, das zu betonen, da sie sich ein Image jahrelang aufgebaut haben, ein sicherer Ort für Touristen zu sein. Und die Situation momentan ist natürlich überhaupt nicht sicher. Deswegen werden die Schäden, die es durchaus gibt, auch an Hotels, auch an Flughäfen, eher etwas kleingeredet von diesen Ländern.
Das wollte ich gerade fragen. Wie gehen die Regierungen mit den Angriffen um? Uwe Lüb zum Beispiel aus dem Studio Istanbul, der hat uns gesagt, seiner Einschätzung nach droht eine Art Flächenbrand. Aber daran dürften ja die Regierungen nicht interessiert sein.
Nein, da haben sie kein Interesse dran. Sie haben fast einmütig die Angriffe aus dem Iran sehr scharf verurteilt. Die Kritik am israelisch-amerikanischen Angriffskrieg auf den Iran, die fällt deutlich leiser aus. Also diese Verurteilung ist wirklich sehr scharf. Und dieser Krieg, den der Iran gegen seine Nachbarn vom Zaun gebrochen hat, der sei durch nichts zu rechtfertigen, heißt es in Erklärungen aus Katar und aus Saudi-Arabien. Heißt das jetzt, sie werden sich an der Seite Israels und der USA anschließen an diesen Krieg gegen den Iran? Ich vermute eher nein, denn ihr Interesse ist eigentlich eines der Deeskalation. Sie hoffen sehr, dass diese Angriffe in den nächsten Tagen aufhören. Und da könnte es vielleicht auch ein paar diplomatische Initiativen in diese Richtung noch geben.
Was hörst du denn von den Menschen auch aus der Region? Wie gehen die damit um?
Es ist eine Mischung. Die Menschen sind auch nicht in allen diesen Ländern ganz frei, ihre Meinung zu äußern oder ihre Meinung darzustellen. So wurde in Bahrain, da gab es schon Festnahmen, weil Leute Videos gepostet haben von Einschlägen iranischer Raketen. Das ist in Bahrain verboten. Also dort wird die Meinungsfreiheit durchaus eingeschränkt. Was es natürlich gibt, ist eine große Verunsicherung, nicht zuletzt bei den Touristen, die in den Ländern sind, vor allem in Dubai, in Abu Dhabi, aber auch in Katar, die momentan nicht wegkommen, weil die Flughäfen lahmgelegt sind. Und die erleben, dass es mehrfach täglich Luftalarm gibt, entweder auf ihren Handys. Und es gibt dort, anders als in Israel, keine Luftschutzbunker, aber sie müssen dann möglicherweise in der Nacht in die Lobby ihres Hotels umziehen und dort eine sehr kurze, unbequeme Nacht verbringen. Also für Touristen ist das wirklich keine schöne Situation aktuell.
Wovon geht man denn in der Region nun noch aus, beziehungsweise worauf bereitet man sich vor?
Nun, die Hoffnung ist, dass die Luftabwehr weiterhin gut funktioniert. Das ist auch mit Hilfe der USA möglich. Die USA haben nicht zuletzt Katar sehr starke Sicherheitsgarantien gegeben, unterstützen auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien militärisch. Aber die Hoffnung ist, dass es kein dauerhafter Zustand ist, dass sie fast jeden Tag angegriffen werden oder jeden Tag angegriffen werden vom Iran. Die Hoffnung ist hier eine Deeskalation. Der Weg dorthin ist aber noch nicht offengelegt.
Ich hatte es gesagt, bis in die Nacht hat der Iran US-Militärstützpunkte in der arabischen Welt angegriffen mit Drohnen, mit Kurzstreckenraketen. Du erwähntest zwar, dass da nicht allzu viel drüber gesagt wird, beziehungsweise dass die Regierungen versuchen, vieles klein zu spielen, aber das scheint ja dann doch hart zu treffen, oder?
Ja, es trifft hart. Das Ziel sind ja eigentlich die US-Militärbasen. Das Problem ist nur, die iranischen Kurzstreckenraketen zielen nicht immer ganz genau. Und dann kommt es auch vor, dass bei der Abwehr von diesen Raketen Trümmer herunterfallen, die für Verletzungen sorgen, dafür, dass Gebäude in Brand geraten, so wie ein Hotel in Dubai oder ein Wohnhaus in Bahrain. Und es sind auch Menschen gestorben durch herabfallende Trümmerteile. Also das sind schon sehr gravierende Auswirkungen in diesen Ländern, wenngleich die Zahl der bestätigten Opfer noch relativ gering ist, bislang noch im einstelligen Bereich liegt.
Stehen denn auch in allen Ländern die Angriffe des Iran im Mittelpunkt eigentlich?
In den meisten schon, aber in den Ländern mit großer schiitischer Bevölkerung oder Länder, die mit dem Iran verbündet waren oder Gruppierungen haben, die mit dem Iran verbündet waren, gibt es durchaus viel Trauer um den obersten geistlichen Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, der getötet wurde. So hat der Irak eine dreitägige Staatstrauer verhängt. Und in dem Land haben Demonstranten auch versucht, auf das Gelände der US-Botschaft zu kommen. Das ist sehr stark gesichert in der sogenannten grünen Zone in der Hauptstadt von Bagdad. Sie wurden da von Sicherheitskräften abgewehrt mit Tränengas und Schlagstöcken. Aber das ist doch ein anderes Bild als in den ölreichen Golfstaaten VAE und Katar oder auch Saudi-Arabien.
Moritz Behrendt zur Situation in der Golfregion und auch im Irak in dieser Gemengelage, die ja sehr undurchsichtig scheint und wo wir auch nicht alle Informationen immer verifizieren können. Wie reagiert da die Bundesregierung auf diese Eskalation in Nahost und darüber hinaus? Darüber habe ich mit dem Bundesaußenminister Johann Wadephul gesprochen und ihn gefragt, wie eng war, wie eng ist der Austausch mit den Regierungen in den USA, in Israel? Und gibt es auch Kontakt zu Iran?
Es gibt einen engen Kontakt naturgemäß zu Israel. Ich bin ja gestern der erste Außenminister gewesen, der informiert worden ist durch den israelischen Kollegen über den Beginn dieser Angriffe, über die Ziele. Und wir haben auch einen engen Kontakt naturgemäß zu den Vereinigten Staaten von Amerika, haben heute Nacht noch eine umfangreiche Telefonschalte im G7-Kreis gehabt. Also dort stimmen wir uns eng ab, werden informiert über das, was dort durchgeführt wird. Ich habe darüber hinaus mit vielen Kollegen in der Golfregion gesprochen, die ja völlig unberechtigterweise vom Iran jetzt auch angegriffen worden sind. Sie sind unbeteiligte Dritte, haben den USA gar keine Basen zur Verfügung gestellt, werden trotzdem angegriffen. Das ist auf das Schärfste zu verurteilen. Und das führt natürlich zu einer Eskalation oder birgt die Gefahr einer Eskalation. Zum Iran selbst haben wir zum jetzigen Zeitpunkt keinen Kontakt.
Israel und die USA sprechen ja von einem Präventivschlag. Wie ordnen Sie die Angriffe völkerrechtlich ein?
Also es gibt starke Argumente, die Israelis und auch die USA hier anbringen. Es gibt ein Raketenprogramm, was jetzt schon wieder das Volumen hat wie vor den Angriffen im letzten Sommer. Und das ist natürlich ein Raketenprogramm, was uns auch in Europa bedroht. Das muss man ganz klar sehen. Es gibt darüber hinaus ein Nuklearprogramm, wo also Uran angereichert wird in einer Art und Weise, dass es für eine Atombombe genutzt werden kann. Auch das wird vorangetrieben vom Iran. Es gibt keine Bereitschaft bisher, auch in den Verhandlungen mit den USA in Genf in der letzten Woche, bedauerlicherweise keine Bereitschaft, ernsthaft darauf zu verzichten. Das ist auch meine Erfahrung gewesen in den Gesprächen, die ich gemeinsam mit Großbritannien und Frankreich auch geführt hatte im letzten Sommer. Das sind die Argumente. Das ist kein vollständiges Bild, aber man muss sagen, es gibt schon starke Argumente, die die beiden jetzt vorgebracht haben.
Also um es auf den Punkt zu bringen, aus Ihrer Sicht ein berechtigter Angriff.
Ich sage ja, es gibt kein vollständiges Bild und ich nehme auch zum jetzigen Zeitpunkt keine abschließende völkerrechtliche Beurteilung vor. Aber man muss eben aus europäischer, auch aus deutscher Sicht sagen, dieses iranische Regime gefährdet auch Europa. Dieses iranische Regime hat Moskau mit Drohnen sehr stark unterstützt und in die Lage versetzt, den völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine voranzutreiben. Dieses iranische Regime unterstützt sogenannte Proxys, also Terrororganisationen im Umfeld, die Hisbollah im Libanon, die Hamas, beide bedrohen Israel, die Houthis im Jemen, die Schifffahrt im Roten Meer praktisch stillgelegt haben. Und das betrifft auch deutsche Interessen. Also das ist ein Regime, was wirklich sehr stark auch gegen europäische, gegen deutsche Interessen gehandelt hat. Und das müssen wir natürlich auch in der Gesamtbeurteilung sehen.
Sie haben ja auch gesagt, Sie haben Kontakt zu anderen Vertretungen in der Region, in der Golfregion, im Nahen, im Mittleren Osten. Welche Bemühungen unternehmen Sie, unternimmt Deutschland, um die Lage zu entschärfen in der Region?
Ich habe mit den Kollegen in der Region gesprochen und ihnen unsere Solidarität zum Ausdruck gebracht, denn sie werden ja unberechtigterweise, wie ich gesagt habe, angegriffen. Es gibt ein gemeinsames Interesse, zu einer Lösung zu kommen. Sie kann nur darin bestehen, dass der Iran versteht, dass er wirklich auf eine Nuklearbewaffnung verzichten muss, dass er wirklich versteht, dass sein Raketenprogramm nicht zur Selbstverteidigung notwendig ist, sondern uns bedroht. Israel bedroht, und das ist für Deutschland ein wichtiger Punkt, die ganze Region in Unsicherheit bringt. Und deswegen ist das Entscheidende jetzt, und das versuchen wir alle dem Iran zu sagen, viele stehen aus der Region natürlich mit dem Iran in einem Kontakt. Er muss jetzt auf all diese Programme verzichten, auf eine Bewaffnung verzichten, die die ganze Region in Angst und Schrecken versetzt, auf ein Verhalten verzichten, was Terrororganisationen in der Region unterstützt. Wenn das möglich ist, dann kann man den Konflikt schnell beilegen. Wenn das nicht möglich ist, wird er wahrscheinlich weitergehen.
Wenn wir in die Zukunft schauen, eine wirkliche Oppositionsstruktur gibt es in Iran ja nicht, soweit wir wissen. Welcher Übergang ist dort also politisch möglich? Welcher gewaltfreie Übergang? Und auch mitgefragt, inwiefern kann Deutschland, kann die EU gegebenenfalls unterstützen, sofern gewünscht?
Nein, es gibt keine strukturierte Opposition. Es gibt viele Oppositionsgruppen. Mit einigen sind wir auch im Gespräch. Wir betreiben ja keine aktive Politik eines Regime-Change dort. Aber wir sind natürlich auf Seiten der Bevölkerung, die ja in einer Art und Weise misshandelt wird, wie wir das selten auf dieser Welt gesehen haben. Wir haben das zuletzt bei den Protesten Anfang Januar gesehen, wie Menschen geschlagen, gefoltert, in Gefängnisse geworfen, aber auch auf offener Straße durch die Schergen des Regimes einfach erschossen oder schwer verletzt worden sind. Das ist wirklich ein Regime, was seine hässliche Fratze gezeigt hat und was wirklich grundlegende Fragen der Humanität verletzt hat. Das muss man wissen. Trotzdem ist es für uns schwer, diesen Prozess zu begleiten. Jeder wünscht sich, dass Menschlichkeit, dass Menschenrechte einziehen im Iran. Ob das geschieht, das kann man heute nicht vorhersagen.
In Berlin tagt der Krisenstab der Bundesregierung. Sie selbst nehmen am Nationalen Sicherheitsrat heute teil, haben Sie mir eben im kurzen Vorgespräch gesagt. Es gibt auch Reisewarnungen für die Region. Manche Menschen sitzen dort fest. Wie also mit dieser Situation umgehen? Was macht die Bundesregierung da?
Ja, wir halten alle Auslandsvertretungen aufrecht unter schwierigsten Bedingungen. Ich bin den Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar. Der Botschafter Iran ist sogar in dieser Situation zurückgekehrt dorthin, um die Aufgaben zu erfüllen. Wir versuchen unseren Landsleuten Ausreisemöglichkeiten zu eröffnen. Das ist naturgemäß in der gesamten Golfregion sehr schwer, weil fast alle Lufträume jetzt geschlossen sind wegen der kriegerischen Handlungen. Es wussten natürlich aber auch alle, die in diese Region gefahren sind, dass die Situation nicht ganz einfach ist und auch hätte eskalieren können. Insofern denke ich, dass alle auch darauf vorbereitet sind, dass es möglicherweise etwas länger dauern kann. Ich gehe nicht von einer unmittelbaren Gefährdung aus. Wir wollen versuchen, den Landweg nach Saudi-Arabien, nach Oman vielleicht als einen Ausweg zu eröffnen. Aber sicher zusagen kann ich das zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich kann nur sagen, dass wir alles versuchen, was irgendwie möglich ist, um eine sichere Ausreise zu ermöglichen.
Sie haben ja auch den Luftraum angesprochen, der gesperrt ist. Es sind Reisende unterwegs zwischengelandet bzw. kommen nicht mehr weg aus Dubai beispielsweise, weil auch dort der Luftraum gesperrt ist. Weitere Auswirkungen dieser Eskalation sind ja auch, dass die Straße von Hormuz zum Beispiel gesperrt ist. Deshalb auch stellt sich einigen die Frage, wie werden auch wir hier in Deutschland, in Europa die Auswirkungen dieser Eskalation spüren?
Das wird wirtschaftliche Auswirkungen haben. Das wird sich sicherlich auf Energiepreise bedauerlicherweise auswirken. Denn neben der Straße von Hormuz liegen ja die von mir schon genannten Houthis, die vom Iran auch unterstützt werden, schon faktisch den Seeverkehr im Roten Meer lahm. Also das negative Verhalten des Iran hat einfach auch Auswirkungen auf unsere Situation hier. Ein Grund mehr, dass wir intensiv daran arbeiten müssen, diesen Konflikt zu beenden und in einer Art und Weise zu beenden, dass der Iran versteht, dass er sein negatives Verhalten einstellen muss. Ich kann hier keine konkreten Zusagen machen, naturgemäß. Das können wir alle nicht. Aber wir werden auch im Rat der Außenministerinnen und Außenminister der Europäischen Union heute Nachmittag tagen, um unsere Politik zu koordinieren. Alles, was wir tun können, um dazu beizutragen, dass möglichst schnell die Situation sich klärt und dass auch die Seewege wieder frei werden, das werden wir tun. Aber es ist eine angespannte Situation. Diese Welt hat einen Krieg mehr. Das ist die nüchterne Realität, die man sehen muss. Neben dem Krieg in der Ukraine belastet uns auch diese neue Auseinandersetzung ganz erheblich. Die Bundesregierung ist wirklich mit allen Möglichkeiten, die wir haben, aktiv diplomatisch, aktiv. Der Bundeskanzler wird nach Washington reisen, um zu einer schnellen Beilegung beitragen zu können.
Sagt Bundesaußenminister Johann Wadephul auf NDR Info zur Lage im Nahen und auch im Mittleren Osten. Aber heute kommt, wie gesagt, erst einmal der noch recht neue Nationale Sicherheitsrat zusammen, um zu beraten, wie Deutschland sich weiter verhalten wird angesichts der eskalierenden Lage. Der Außenminister hat es gesagt, Deutschland strebt aktiv keinen Regimewechsel an, ist aber bereit zu beraten. Ja, aber wen? Wie kann es weitergehen im Iran? Politisch, auch gesellschaftlich. Darüber kann ich jetzt mit Diba Mirzai sprechen. Sie forscht am GIGA-Institut in Hamburg zum politischen System des Iran und ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Einen schönen guten Tag, Frau Mirzai.
Hallo, guten Tag.
Als geistliches Oberhaupt Irans lenkte Ayatollah Ali Khamenei mehr als 3 Jahrzehnte lang die Geschicke der Islamischen Republik. Nun ist er tot. Von einer Kriegserklärung an die Muslime spricht Irans Präsident nun. Wie bewerten Sie diese Aussage? Was droht der Region?
Also der Iran ist ja überwiegend schiitisch geprägt. Das ist eine Minderheit im Islam. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Krieg an alle Muslime war. Aber Khamenei war tatsächlich für viele Menschen mit oder Länder mit schiitischer Mehrheit oder Minderheit durchaus eine zentrale Figur und auch eine Führungsfigur. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass in Karachi, also in Pakistan, Protestierende das US-Konsulat gestürmt haben. Jetzt ist gerade nur zu sehen, wird das so weitergehen? Also werden wir mit weiteren Protesten, auch blutigen Protesten vielleicht rechnen können, innerhalb der schiitischen Welt, oder werden das jetzt vereinzelte Proteste sein, die dann auch von den Sicherheitskräften unterbunden werden? Das ist gerade eine Komponente, die wir nicht wirklich einschätzen können, aber der Iran selbst wird definitiv weiter darauf reagieren, wird weiter mit Militärschlägen darauf reagieren, um quasi den Tod Khameneis zu rächen, aber weiß natürlich auch, dass es auch da sich mäßigen muss und eben nicht unnötig eskalieren darf, sondern muss da ein bisschen strategischer, glaube ich, denken, um zu überleben.
Und auch, um die Partner noch an der Seite zu behalten, wahrscheinlich. Nun wurde ja Khameneis Nachfolge wohl schon geklärt, hören wir in Korrespondentenberichten. Wie frei, wie aus unserer Sicht demokratisch können die Menschen in Iran nun in ihre Zukunft schauen?
Also sie sind weiterhin weder frei noch demokratisch geführt. Also das System steht ja noch, das muss man auch sagen. Nur weil es geschwächt ist, heißt es nicht, dass es quasi vom Zerfall ist. Und in diesem System geht es vor allem um Systemerhalt. Also unabhängig davon, wer der jetzt gerade an der Macht ist. Und jetzt gerade sehen wir noch, dass die Menschen, also wir haben jetzt ein paar Bilder gesehen, wo Menschen auf den Straßen waren, gefeiert haben, quasi den Tod von Khamenei gefeiert haben. Einige Berichte haben uns jetzt erreicht, dass diese Freudestänze unterschlagen worden von Regierungskräften, Sicherheitskräften. Ob das jetzt wirklich dann blutig war, ob es Todesopfer gibt oder nicht, das wissen wir nicht. Aber es zeigt ja durchaus, dass die Menschen weiterhin nicht quasi frei oder demokratisch leben können.
Und es gibt ja auch keine wirkliche Oppositionsstruktur in Iran. Wie stellt sich das jetzt dar? Wie kann sich dieses Land neu aufstellen und wer könnte da übernehmen? Sie sagen ja, es ist ja nur in Anführungszeichen erschüttert, das System bisher, aber nun noch nicht ganz weg.
Also wir haben Berichte bekommen in den vergangenen Wochen, dass mehrere Nachfolger für verschiedene Positionen, wichtige Positionen, Schlüsselpositionen bereits bekannt sind. Wir wissen nicht, wer jetzt als Nachfolger von Khamenei bestimmt wurde. Das zeigt sich erst in den nächsten Tagen und Wochen. Sie haben es gerade auch auf die Opposition angesprochen. Das ist leider das große Problem, dass es keine wirklich organisierte Opposition gibt, keine Opposition, die auch angeführt wird von irgendjemandem. Das macht es sehr schwer für die Menschen, da wirklich ihre Stimme geltend zu machen. Es sieht aktuell eher danach aus, dass wir zwar vielleicht politische Veränderungen in diesem Machtapparat sehen, aber weiterhin ein autoritäres und repressives System und weiterhin eine islamische Republik, die dann vielleicht in einigen Punkten anders auftreten wird, aber trotzdem weiterhin repressiv ist.
Also meinen Sie, es könnte auch ein gemäßigteres Auftreten folgen? Denn man fragt sich ja vielleicht auch, inwiefern Unterstützung von außen kommen könnte, aufgedrückt wird oder vielleicht auch gewollt ist.
Also gemäßigteres Auftreten, gemäßigt für wen? Das wäre, glaube ich, die Frage. Also ist es so, dass man vielleicht doch einige Zugeständnisse gemacht in Richtung Washington, um vielleicht dann doch mal nochmal die Macht zu erhalten? Wäre es eher gemäßigt mit Blick auf die Menschen im Land selbst? Zweiteres halte ich für eher unwahrscheinlich. Also ich sehe nicht, dass wir eine demokratische Transition unter diesem System sehen werden. Und wir müssen jetzt wirklich einfach beobachten, wie die Lage ist. Jetzt gerade sieht es noch nach einem geordneten Übergang aus. Aber wir können jetzt nicht ausschließen, dass wir in Zukunft, wenn dieser Krieg länger anhalten sollte, nicht doch noch interne Machtkämpfe ausgeführt werden, die dann vielleicht doch nochmal zu drastischeren Veränderungen führen werden.
Weil Sie gesagt haben, Krieg eventuell länger anhalten wird, das müssen wir beobachten. Die USA und auch Israel haben ja von einem Präventivschlag gesprochen gegen die Atombestrebungen Irans. Der Bundesaußenminister hat sich dazu hier bei uns auf NDR Info ja auch kritisch geäußert, hat gesagt, eine Lösung könne nur darin bestehen, dass die iranische Führung auf den Besitz von Nuklearwaffen verzichte. Wie sehen Sie das? Wird Iran daran festhalten?
Also zuerst einmal vielleicht, und Herr Wadefuhl hat ja etwas herumgedurkst, also das ist ein völkerrechtlich ist das sehr klar, das ist ein völkerrechtswidriger Angriff gewesen. Und da, glaube ich, müssen wir sehr klar sein, unabhängig davon, wie zu diesem Regime zum iranischen Regime stehen. Das andere ist, es gab ja aktuell Verhandlungen und es sah so aus, als wären das auch vielversprechende Verhandlungen, in denen der Iran wirklich bereit gewesen wäre, auf Urananreicherung zu verzichten. Nun gab es jetzt diesen Krieg, der diese Verhandlungen erstmal unterbrochen hat. Es ist ungewiss, ob es weitergeht. Die anderen Bedingungen, die auch Herr Wadefuhl genannt hat, also das ballistische Raketenprogramm zum Beispiel, Unterstützung von Verbündeten im Land, da sehe ich wirklich nicht, dass der Iran sich darauf einlassen würde, weil wir sehen auch jetzt, außer diesen Raketen hat der Iran so gut wie nichts, um sich verteidigen zu können. Und dass sie das aufgeben, das halte ich für sehr fraglich.
Die Einordnung von Diba Mirzai. Sie forscht am GIGA-Institut in Hamburg zum politischen System des Iran. Vielen Dank dafür. Und damit endet unsere Sondersendung zur Lage um die Angriffe auf Iran und auch die Gegenschläge und die Folgen für die Region. In unseren NDR-Info-Nachrichten und auch online unter ndr.de halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden und melden uns mit einer weiteren Sondersendung um 16 Uhr wieder.